Herzlich willkommen, Folge 161 Elka Jazz, Ihr Lieblingspodcast zum Thema Musik. Vor allen Dingen Jazzmusik, aber manchmal auch gar keine Jazzmusik und manchmal nicht mal Musik. Manchmal reden wir auch über ganz andere Sachen. Ich heiße Sie willkommen, mein Name ist Felix Weik, der Isel nennt sich zuerst und zuletzt nennt er meinen Co-Moderator Pierre Lambert, quer durchs Internet zugeschaltet.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, jede Woche lade ich dich ein.
Ja, so haben wir es versucht, zuletzt auch zu bewerben auf Konzerten. Da habe ich immer so getan, als wäre es so dein Podcast, weil ich dachte, vielleicht, du kommst ja so souverän rüber auch immer auf diesen Konzerten. Es wurde ja schon von jemandem gesagt zu dir, ja, warum machst du eigentlich diesen Podcast? Du bist doch irgendwie ein ganz guter Bassist.
Ja, gut, sehr, sehr gut.
Und dann habe ich immer so getan, als wärst du derjenige, der das eigentlich hostet und habe mich so ein bisschen da zurückgenommen. Das funktioniert aber lange nicht so gut, wie wenn wir einfach sagen, pass auf, wir beide haben einen Podcast und wenn wir jetzt nicht hier sofort Follower bekommen auf dem Konzert, dann spielen wir keinen weiteren Ton. Das sollten wir vielleicht wieder machen.
Ja, das ist die gute alte Cross-Promotion, ne? Ich habe das ja eingefädelt, dass zum letzten Album-Release von Die höchste Eisenbahn, da kam ein Album raus, ich glaube im August oder im September 2025. Und da gibt es ja immer einen Pressetext. Man macht ja immer zu so Alben Pressetexte, Beipackzettel, dass man so weiß, was ist auf dem Album drauf, um wen handelt es sich. Da war natürlich Thema, weil wir jetzt, ich glaube, dass der Release davor war dann auch schon 6 Jahre her.
Ja.
War natürlich so Thema, was haben die in der Zwischenzeit gemacht? Und dann habe ich reingetrickst in diesen
Pressetext
eine Art Cross-Promotion, nennen wir das ja. Und zwar steht da, Felix Weigt hatte eigentlich die Musik an den Nagel gehängt und ist mittlerweile vollberuflich Podcaster.
Ach so, echt?
Das steht in dem Pressetext.
Und das wurde dann gleich für bare Münze genommen.
Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ist es ja auch so, dass oft Leute, die dann irgendwas journalistisch schreiben und vielleicht jetzt nicht so den Deep Dive machen in die Geschichte von Die höchste Eisenbahn, die schreiben dann auch mehr oder weniger den Pressetext ab. Sodass dann sehr oft irgendwo im Internet stand Felix Weig, der vollberufliche Podcaster.
Ja, aber verstehe ich gar nicht. Du spielst doch echt ganz gut Bass. Verstehe ich gar nicht. Lass das doch mit dem Podcast. Du bist echt gut. Du kannst irgendwie hochspielen, Nordwestecke wird von dir ganz gut abgebildet und so. Ich weiß nicht, was brauchst das doch nicht. Kannst echt auch einfach Bass spielen. Würden ja auch immer Bassisten gebrauchen,
muss man sagen. Wenn man Bass spielt, ist der Kühlschrank immer voll, sagte ein Kollege zu dir irgendwann neulich, ne?
Gibt immer Arbeit.
Ach, gibt immer Arbeit.
Ja, habe ich auch gehört.
Ja.
Gibt immer Arbeit, ja.
Das ist wohl auch so. Ich hab neulich, also kann ich hier mal einen kleinen Aufruf starten. Es ist bei mir, glaube ich, mal wieder Zeit für einen neuen Kontrabass. Und zwar suche ich einen Bass, den ich gerne spielen mag, der aber eine gewisse Robustheit hat, um den auch so auf widrigen Wegen durch die Gegend zu transportieren. Also so eine Art klassischen, in meinem Fall wäre es ein klassischer Drittbass. Kann gerne Sperrholz sein, wenn er gut klingt, oder halbmassiv. Mich würde interessieren, nicht so super lange Mensuren. Also so 104, 105, bitte nicht größer. Und auch vielleicht gerne so ein Ding, was nicht so ultra schwer ist. Genau, da bin ich auf der Suche. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war neulich in Mission eBay Kleinanzeigen, irgendwo in Hamburg Rahlstedt oder so. Irgendwo hinter Wandsbek.
Auch wegen dem Kontrabass, wegen der Kontrabasssuche.
Weil ich mir einen Kontrabass angeguckt habe. In Rahlstedt in einem Privathaushalt. Und das war wirklich herrlich. Zum Thema, wenn man Kontrabass spielt, das ist der Kühlschrank immer voll. Da war nämlich eine junge Frau, die spielte Kontrabass auch in so einer Muckenband, glaube ich, sagte, sie spielen so Veranstaltungen und Hochzeiten und sowas. Sie spielte aber erst 2 Jahre, also hatte für die Band angefangen.
Hat alle Klischees bedient.
Ja, spielte und hatte aber auch ultra viele Gigs und hatte aber auch schon 4 Kontrabässe und meinte, ja, irgendwie ist die Wohnung so voll.
Also das heißt, okay, aber die war dann tatsächlich hauptberuflich Hochzeitsmuckerin dann geworden, hat nochmal umgeschult wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht, sie war jetzt auch nicht mehr ganz jung, sondern sie war auch schon in einem Alter, in dem man so im Berufsleben steht.
Ja, vorher Werbeagentur und dann hat man keinen Bock mehr, dann möchte man irgendwann mal richtig Musik machen. So wie Bosshaus auch. The Bosshaus waren früher auch in der Werbeagentur und haben die Maus hin und her geschoben, wie sie gesagt haben. Und später, später haben sie sich überlegt, wir lieben doch Country. Wir sollten eine Country-Band machen. Und dann, zack, Karriere.
Ja. Sehr gut. Kleiner Fun-Fact. Du hast mal in einem früheren Leben im Rahmen eines Co-Writings bist du Mitautor eines Bosshaus-Songs, stimmt das?
Das ist absolut richtig und jetzt beginnt sozusagen die Demaskierung des Lambert, weil das ist der Grund, warum ich dieses Pseudonym bei der GEMA angemeldet habe. Ich hatte schon vorher so Co-Writes gemacht für ein Fräulein Wunder, also wirklich eine Person, die jeder kennt.
Ja.
und hatte das Gefühl, dass es so meinem Indie-Image vielleicht nicht so gut tut, wenn jetzt irgendwie immer bekannt wird, dass ich sowas mache oder so. Damals dachte ich noch so, das könnte ja sich ja rumsprechen und so. Mittlerweile muss man sich darum eigentlich wenig Sorgen machen. Ja. Aber dann beim nächsten Mal, als wir dann so ein Co-Writing-Gig, einen größeren an Land gezogen hatten, hatten wir dann überlegt so, ja, vielleicht sollte man sich so ein Pseudonym irgendwie zulegen. Und dann habe ich mir das Pseudonym Lambert bei der GEMA angemeldet. Später war das dann der Grund, warum ich den Namen auch gewählt habe, weil ich dachte, ja, bei der GEMA ist ja schon so angemeldet, nehme ich den halt einfach. Aber jetzt könnte man halt quasi in der Datenbank rausfinden, dass halt die Stücke, diese schönen Klavierstücke, die dieser Lambert geschrieben hat, in der gleichen Liste auftauchen wie ein Stück von Boss Hoss.
Ja.
Ja, ist richtig. Ja, jetzt haben wir es verraten.
Ja.
Aber liebe Grüße, es war wirklich, wir hatten den einmal getroffen, der war total nett.
Welchen denn?
Sascha hieß der.
Sascha.
Von The Boss House. Ja. Das ist der, es gibt ja einen längeren und einen kürzeren.
Ja.
Das war der kürzere.
Okay.
Sehr netter Typ. Genau, weil wir auch so eine Indie-Band noch hatten und so. Und dann haben wir dem das so erzählt, ja, wir wollen irgendwie im Cover nicht unbedingt mit Namen auftauchen. Und es tut mir im Nachhinein total leid. Das ist so eine der Dinge, die ich, wenn ich jetzt nochmal in Vergangenheit reisen könnte, würde ich es rückgängig machen und dazu auch stehen. Also der war cool damit und meinte so, ja, warum denn? Ja, wir haben irgendwie auch so Indie-Band und wir wollen irgendwie so. Und dann meinte der auch, ja, wen interessiert das denn? Da vollkommen zu Recht. Aber wir waren halt so jung und dachten, das wäre irgendwie noch wichtig und so, ja. Aber das ist wirklich etwas, das im Nachhinein dachte ich, da habe ich keine gute Figur gemacht, so mich da so hinzustellen, als so, ja, ich schreibe dir gerne ein Lied, aber ich möchte da mit Namen nicht auftauchen und so.
Ja.
Das war irgendwie uncool, wahnsinnig uncool. Da war man ja unerfahren noch und es waren andere Zeiten.
Mhm. Boss Hoss auch Kontrabass, ne?
Klar.
Ja, also ja. Vielleicht kann man auch im hohen Alter noch bei Boss Hoss einsteigen.
Wir hatten auch ein mega geiles Demo abgeliefert bei denen. Das mussten die nehmen. Wir waren echt total hyped und dachten so, wie geil ist dieser Song? Und dann haben die das ja nochmal komplett neu aufgenommen und dann waren wir auch nicht mehr so hyped. Aber dann war das halt so ein Boss Hoss Song.
Ja.
Also nicht von den anderen zu unterscheiden. Aber wir dachten so, oh, da können wir richtig krediblen Country machen.
Ja, also Boss Hoss, ich weiß nicht, machen die das ausschließlich, oder? Die haben doch aber eigentlich angefangen mit so Rock-Covers in Country-Version.
Ja, genau.
Ja, genau. Das war doch das Ding bei Boss Hoss, oder? Dass die so Seven Nation Army als Country gemacht haben und sowas.
Ja, genau, stimmt. Richtig. Das war, glaube ich, das erste Album. Und das zweite war dann schon so Eigenkomposition, die sie sich dann, haben schreiben lassen. Und vielleicht waren wir da schon dabei oder beim zweiten oder so, dass wir dann irgendwie in dem Pool waren. Irgendwie sind wir an dieses Management geraten. Also das ist auch so eine komische Geschichte. Die wollten uns dann auch managen von The Boss Hoss und hatten uns auch so eingeladen, hatten so einen großen Plan geschrieben, wie man uns groß machen könnte und so. Dann bräuchte Believer, weiß ich noch, das war so das Konzept. Man muss sozusagen sich an andere große Acts ranhängen, die an einen glauben und dann, ich glaube, da kommt dann irgendwie so Support-Show-Ideen dabei raus und so, aber dann nennen sie das Believer und so. Und dieses Management ist dann auch relativ schnell nicht mehr das Management von Boss Hoss gewesen. Und als wir den Sascha getroffen haben, da hat er uns auch erzählt, nee, wir mussten uns von dem trennen. Also da gibt's auch so Geschichten von, da musste jemand das Land verlassen und es geht um viele höhere Summen, die irgendwie einbehalten wurden und so. Ja, ich nenne jetzt lieber keine Namen. Wer weiß, wo ich mich jetzt hier gerade reinwinde. Gibt ja auch viele Managements von Boss Hoss, denen das vielleicht passiert.
Ja.
Mit denen das vielleicht passiert ist, keine Ahnung.
Aber überhaupt, klar, haben wir das neulich nicht beklagt hier, dass wir uns eigentlich so die guten alten Manager zurückwünschen?
Genau, das waren so die Typen, ne? Genau,
ja.
Diese vollgekoksten Leute, die einem erzählen, so, wir wissen genau, was wir mit euch machen müssen und hier gibt's erstmal einen Schnitzel für euch und dann werden die ganze Zeit kurz getrunken und so und so eine Mr. Burns-Vibe eigentlich, den man noch hatte damals. So, du hattest echt mit diesen Leuten zu tun, auch so im Verlagswesen, so die in ihren großen Büros dann irgendwie, die haben sich ja immer irgendwie dann hinter diesen großen, massiven Schreibtisch gesetzt und dich auf so eine Couch gesetzt, so, damit du möglichst so kleinen
Kinderstuhl.
Ja, so die billigsten Tricks, so die eigentlich jeder kennt.
Aus dem Smallland, der extra unbequem ist.
Damit der Künstler schon mal in eine Tiefstatusposition eigentlich gegenüber dem Business ist und so. Das sind wirklich die billigsten Tricks. Und es ist bis heute so, dass in diesen Verlagshäusern, Musikverlagshäusern, immer das so angeordnet ist, dass derjenige, der dort arbeitet, einen höher angeordneten Stuhl hat als die Gäste, die dann in so einem komischen Ikea-Sofa unterkommen.
Völlig richtig. So. Ja. Das ist auch wirklich demütigend, diese zu weichen Sofas, in die man so einsinkt und dann völlig wehrlos, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken, in dieses Sofa einfällt.
Ja, ich weiß noch, wie ich dann mit Daniel nach Hause ging und wir so irgendwie dann abgefüllt wurden von den beiden, so, die jetzt wirklich zwielichtige Gestalten waren. Und er so meinte, heißt das jetzt, wir müssen immer solche Leute treffen? Ist das jetzt unser Leben und so. Das war irgendwie auch ganz witzig, aber wir haben uns dann anders orientiert.
Du hast es ja irgendwann mal ganz gut analysiert. Management heutzutage heißt ja eigentlich Consulting.
Ja.
Von allen Seiten der Businesspartner heißt es ja, ihr müsst mehr das machen, ihr müsst mehr posten, ihr müsst mehr Tickets verkaufen. Wir können auch nichts machen.
Genau, aber das müsst ihr machen. Das ist immer wichtig. Also wir können hier nur beratend tätig sein. Das war halt geil früher. Da haben die Leute immer noch gesagt, ja, ihr unterschreibt hier einen Vertrag und dann läuft der Laden.
Genau.
So. Dann,
vor allen Dingen ein Satz, es gibt ein Zauberwort, was ich so gern mal wieder hören würde von einem Businesspartner, nämlich ich bring euch ganz groß raus. Dieser magische Satz.
Dieser magische Satz, den hört man irgendwie selten. Man hört immer nur noch so, ja, vielleicht könnten wir irgendwie über Social Media, muss man vielleicht nochmal ein bisschen mehr machen oder mit Anzeigen schalten, nochmal überlegen, ob sich das nicht doch lohnt oder so. Und vielleicht da auch so ein Format finden, das sich wiederholt. Also überleg doch mal, ob du vielleicht die Kamera im Studio mitlaufen lässt oder so. Das ist irgendwie, kommt total cool rüber und authentisch. Und so, das sind so die Sachen, die man heute hört. Und früher war es einfach so, ich bringe euch groß raus, Jungs. Ich weiß genau, was man zu tun hat. Wir brauchen Believer.
Es ist immer wirklich toll, weil man muss ja sagen, wir sind ja in den 80er Jahren geboren und dann, sagen wir also so, in die professionelle Musik reingerutscht im Laufe der Nullerjahre.
Ja.
Und wir wissen ja alle, auch, weiß nicht, wie sich das heute liest, aber es geht aus diesem Buch von Tim Renner, Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm, die absolute Hochzeit des Musikbusiness, das waren ja eigentlich die 90er Jahre, weil man da ja zusätzlich auch noch Geld mit Compilations machen konnte, Bravo-Hits, und es gab das Musikfernsehen und es gab ein schnelllebigen Plastikeck nach dem anderen und da wurden sich noch so richtig die Taschen voll gemacht, bis dann der Download kam.
Und da konnte man ja vielleicht auch wirklich noch davon reden, dass man irgendwie so Gesetzmäßigkeiten ausklamüsern konnte und sagen, so und so funktioniert das und wenn man das und das macht und die Budgets locker macht und so, dann kann man euch irgendwie großpusten oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass das so aus den 90er Jahren noch kam, weil tatsächlich das ja oft da vielleicht auch wirklich funktioniert hat, so bestimmte Dinge. Und dann sind aber diese ganzen Leute ja immer noch übrig geblieben in den Nullerjahren und haben wahrscheinlich einfach den weitergetextet, obwohl sich die Gesetzmäßigkeiten geändert haben. Und dieses Phänomen kennt man bis heute, wenn man zum Beispiel so Dokus auf ZDF über die Lochis guckt oder so, da tauchen auch immer noch diese Leute auf und tun so, als hätten sich diese Gesetzmäßigkeiten des Marktes überhaupt nicht geändert, als wäre das immer noch alles das Gleiche und sie hätten den Durchblick und es liegt jetzt so ein bisschen an den Lochis, ob es jetzt irgendwie klappt oder nicht, so,
Das ist ja irgendwie das Schöne, das, was du sagst, ne, dass wir dann in den Nullern oder ab den Nullern noch auf diese Manager alten Schlages getroffen sind, die allerdings ja schon meistens gar nicht mehr so erfolgreich waren, sondern hieß es, die haben damals mal Mr. President, die haben da mal Hathaway, die haben da mal Court in the Act gemanagt. Und die sahen auch alle gleich aus. Das waren alles so ältliche Männer. Also, ja, wahrscheinlich.
Es waren immer Männer.
Ja, also wahrscheinlich
ältere Männer.
Genau, also wahrscheinlich heute würden die uns gar nicht so alt vorkommen. Aber damals, also mit 20 ist natürlich so ein mit 40er ein absoluter Dino. Und die hatten alle so diese leicht verlebt gedrungenen Körperformen, die sich dann so aus so aus zu viel Moe auf der Aftershow-Party ergeben. Und die hatten immer diese roten Bluthochdruckgesichter. Ne? Weißt du, was ich meine? Immer so leicht Doppelkinn, den Kopf so zurückgezogen, so einen leicht schwankenden Gang, weil der Bauch da vorne so über dieses Polohemd spannte. Immer gern Polohemd, aber eine Nummer zu klein. So kurze Ärmchen und diese roten Köpfe. Das ist so eine Mischung aus Mallorca-Urlaub und Bluthochdruck wegen Fettleber und Alkohol.
Ja, da soll noch jemand sagen, Ralf Siegel hätte keinen Einfluss auf den Style dieser Leute gehabt. Ja. So, ne? Das ist schon irgendwie noch präsent gewesen, diese ganze Schlagerwelt auch, würde ich auch sagen. Also zumindest ästhetisch.
Ja.
So
Die wanken da durch die Gegend, durch die Clubs und tauchten immer mal bei irgendwie so in der Peripherie einer Newcomer-Band auf und erzählten irgendeinen Quatsch. Ja. Und es wurde dann auch nie was.
Genau, es wurde auch nie was, denn es wurden halt keine Platten gekauft und es gab noch kein Streaming und dergleichen. Das heißt wirklich, da wurde halt immer, also aus diesen ganzen Versprechungen wurde halt immer nichts.
Ja. Und da gab es auch noch einen anderen Typ, das war der junge, dynamische Manager, der in der Popakademie studiert hat.
Der kam dann ein bisschen später.
Und der hatte immer virale Ideen. Virales Marketing.
Ein Typ, der zu der Zeit auch noch sehr präsent war und auch in seiner, sag ich, optischen Ästhetik diesen von dir beschriebenen Typen gar nicht unähnlich war, ist der Produzent.
Der
Produzent, der auch ein ähnliches Gebaren den Künstlern gegenüber an den Tag gelegt hat. Das war nicht unbedingt immer ein Verbündeter. Nee. Sondern das war noch jemand mit Eigeninteresse, der teilweise, genau, sich den Künstlern gegenüber sehr ähnlich verhielt wie, genau, diese von dir beschriebenen Leute aus dem Business. So. Und das war also auch die letzte Zeit, wo der Produzent ja auch noch so richtig was so zu sagen hatte, dem Künstler gegenüber oder halt sozusagen seine eigene Handschrift der Produktion irgendwie auferlegen konnte und an dem man auch nicht so richtig vorbeikam. Also es gab irgendwie schon so diese Idee von, wir machen das alles selber, aber so richtig am Produzenten ist man nicht vorbeigekommen, wenn man groß gedacht hat, oder?
Nee, das haben wir bei Zeiten auch schon mal erzählt. So diese, gerade die Nullerjahre erinnere ich im Nachhinein als etwas unangenehme Zeit, weil es ja einerseits nicht mehr diesen großen Musikmarkt gab, andererseits aber immer noch aus den 90ern dieser Größenwahnsinn rüberschwappte.
Ja.
Man könne ja groß rauskommen, mit seiner Musik ein richtiger Superstar werden. Und zwar durch noch diese klassischen Gatekeeper. Also durch einen Superproduzenten, ein tolles Label oder einen genialen Manager, der einen groß rausbringt, durch eine bestimmte Platzierung. Ich bringe euch zu Wetten das und dann geht es ab. Ja. Und das war dann doch immer sehr ernüchternd zu sehen, dass, ich glaube, wir haben beide dann auch immer in unserem Umfeld so Bands oder Solokünstler gehabt, die dann irgendwie so eine vermeintliche Chance bekommen haben. Support-Tour für Bosshorst oder mit dem Produzenten gearbeitet oder bei Universal eine Platte rausgebracht. Und dann ging es aber trotzdem komplett baden.
Ja, genau. Wir waren noch mal sogar in London mit so einer Band, die bei Universal dann veröffentlicht hat, wo auch große Hoffnungen drin waren. Da hattest du, glaube ich, für diese Konzerte auch da Bass gespielt.
Ja, genau.
Ich durfte mit meiner Band da irgendwie mit, weil wir kannten die irgendwie. Und es war auch so dieser Vibe von, oh, jetzt fahren wir nach London.
Ja.
Dann bandelte der Sänger doch auch an mit einer Frau, die vorher mit dem Sänger von Placebo zusammen
ja, das sehr war gut.
So, ja, das weiß ich noch. Das war irgendwie so das Zeichen dafür, dass wir jetzt irgendwie ganz weit oben angekommen sind. So. Und am Ende spielten wir da so in Pubs. So, ja, genau. War irgendwie so als eine von vielen Bands, die da auch jeden Tag spielte. Und es war irgendwie sowas von egal. Aber ja, wir waren in London, geil. So.
Ja, genau, dieses große Versprechen Pop-Karriere.
Ja.
Und ich merke auch im Nachhinein, ich habe da eigentlich auch noch Aufarbeitungs- und historischen Einordnungsbedarf. Also bei mir ist ja so, ich war, bevor ich zum Jazzstudium gegangen bin, war ich ein Jahr lang an dieser Hamburg School of Music. Das war also quasi, was es mittlerweile in vielen Städten gibt, so eine Art Versuch von so einem Pop-Studiengang, war aber privat in Hamburg. Ich bin so spät, stellte sich raus, dass ich nicht zum Zivildienst erscheinen muss, dass ich dann noch sehr kurzfristig da einen Platz bekam und dann quasi nicht rumhing. Und der Fokus war eigentlich recht praktisch in dieser Schule, auch ein hoher Anteil so von Schlagzeugern und rhythmischen Fächern und so, das war ganz gut. Aber auch da gab es schon so eine Idee von so Pop. Ich glaube, wir hatten da mal irgendwie so einen Kurs in Stage Appearance, nannte sich das, wo sich damit so beschäftigt wurde, wie man so auf der Bühne gut rüberkommt.
Ja.
Genau, da gab es schon so einen Pop-Vibe. Dann gab es natürlich den Popkurs in Hamburg, wo es auch immer darum ging, beim Abschlusskonzert vom Popkurs, diesem Ferienkurs, da könnten ja beim Abschlusskonzert irgendwelche Manager und Labels sein und einen
Scouten. Muss man ja fairerweise sagen, dass da tatsächlich ja irgendwelche Bands entstanden sind, die dann Karriere gemacht haben. Wir sind Helden oder Seed, meine ich auch, Teile von Seed.
Seed, Revolverheld, so. Ja, aber es sind dann auch nicht so viele und meistens haben sich diese Bands da kennengelernt. Und haben dann wahrscheinlich eher fortlaufend aus diesem Kurs irgendwie einen Erfolg entwickelt.
Genau, es war nicht so, dass die Legende, dass die dort sozusagen gleich entdeckt worden wären. So, das stimmt halt auch überhaupt nicht. Also was ich habe auch immer mal Podcast gemacht. Was mir erzählt wurde, ist, das hat wirklich niemand dort gecheckt oder kommen sehen, dass das jetzt irgendwie was wird. Also es war so eine von vielen Leuten, die da war, die Judith. Und es war nicht so, dass es irgendwie allen klar war, so okay, hier entsteht gerade was ganz Großes oder so. Das war immer nicht so.
Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile geändert. Also ich glaube, auch innerhalb dieses Popkurses haben sich die Strukturen auch total verändert. Aber halt quasi, ich habe das 2008 und 2009 gemacht. Da war der Vibe wirklich so, wir kommen hier ganz groß raus, wenn wir hier einen besonders guten Eindruck machen. Mhm. Und hier können wir uns networken und so. Und ja, da gab es...
Das war auch der Vibe da, ne?
Ich fand, das war
wahnsinnig anstrengend. Ich weiß noch, dass Ich kam dahin, ich war, glaube ich, ich hatte gerade Abi gemacht so. Und dann gab es diese Runde, wo man sich dann so kennenlernte und jeder sich einmal vorstellte, was er so alles schon so gemacht hat. Und dann haben da die Leute so ihr Portfolio mitgebracht und so gesagt, das Kredibilste, was ich bisher gemacht habe, ich habe schon mal mit dem Produzenten von Björk gearbeitet und so. Und ich dachte so, was? Ich kann alteriert, so, was los? Ja, ich konnte wirklich gar nichts erzählen. Da merkte ich so, worauf es hier so ankommt. Es geht hier auch wirklich darum, halt so seine Person so zu verkaufen. Und das war irgendwie etwas, das war noch gar nicht so richtig in mir drin. So, dass es darum im Musikbusiness offensichtlich ja auch geht, ist ja auch nicht ganz falsch. Also
nee.
Aber das war wirklich so das erste Mal, dass mir das bewusst wurde. Ach, okay, hier bin ich gelandet, wo Leute irgendwie sozusagen jetzt diesen Moment nutzen, um sich zu profilisieren. So, das, ich dachte, ich sag erstmal meinen Namen oder so.
Ja. Hallo.
Ja, genau.
Ja, genau. Und aber ein bisschen vorher, ich hatte gespielt 2004 oder 2005 mit einem Hamburger Sänger, David Huhn, schöne Grüße. Und wir gründeten zusammen die David Huhn Band. Und da haben wir
auch eine Popkurs-Band oder was?
Die kannten sich vom Popkurs und als Kontrabassist haben wir immer zu tun. Die suchten einen Kontrabassisten, weil die Ausrichtung war so ein bisschen auf Akustik-Pop.
Ja.
Und ich glaube, dann haben wir 2 oder 3 Jahre so immer in dieser Konstellation gespielt und auch, wie man das damals machte, mehrere EPs aufgenommen. Die schöne Grüße an meine lieben Kollegen David dieses Jahr veröffentlicht hat, also 2 von den EPs, die wir aufgenommen haben, auf Spotify unter David Huhn Band, könnt ihr mal gucken. Das ist auch ein wirklich drolliges Foto von mir als kleine Maus. Genau. Wir waren dann aber mit dieser Gruppe in so einem Förderprogramm von der Popakademie Mannheim, dem Bandpool.
Das ist auch sowas Ähnliches wie Popkurs, ne?
Ja, das ist so ein Programm, wo man so mehrmals im Jahr für so ein Wochenende an die Popakademie fährt, da so connecten kann mit anderen Bands. War auch total nett. Wir haben da auch andere nette Bands kennengelernt und abgehangen und so. Aber es gab dann halt auch immer so der Kurs bestand aber zum größten Teil aus so Vorträgen, dass da jemand einem was über Verlage erzählt und über Booking und so. Also so ein bisschen, ja, so Sachen, die auch wirklich gar nicht so schlecht sind zu wissen, wenn man sich irgendwie in dieser Popwelt bewegt. Da ging es aber auch um Stage Appearance und so, wie man,
cool man Soundcheck macht.
Genau. Und ich hatte aber so ein bisschen den Eindruck im Nachhinein, auch wenn ich die Musik höre, die wir gemacht haben, es gibt so eine EP, die haben wir gemacht, High vom Augenblick hieß die. Das waren Stücke von David und da ist es aber irgendwie so ein ganz fetziger Akustik-Pop, so, aber auch irgendwie mit so irgendwie ein bisschen auch verspielten Elementen und so. Und wenn ich dann aber dagegen, also meine Meinung, ne, ist trotzdem alles super Musik, sehr talentierter Songwriter, der David, aber wenn ich mir dann anhöre, was wir dann unter Eindruck dieses Bandpools aufgenommen haben, auch mit so Produzenten, die wir da kennengelernt haben, da sollte das schon immer alles so viel kommerzieller sein und wir müssen das so machen. Und weil es wurde einem die ganze Zeit erzählt, wie funktioniert ein Hit, was braucht man, um groß rauszukommen. Und man war dann umgeben von so Leuten, wo es irgendwie wirklich wahnsinnig darum ging, so einen Durchbruch zu haben.
Genau, das hat dann die Musik auch beeinflusst.
Das hat die Musik wahnsinnig beeinflusst, das hat auch das Mindset beeinflusst. Und wir sind jetzt ja mittlerweile tatsächlich so alt, dass wir schon wirklich wahnsinnig viele Bands auch wieder haben gehen sehen, ne? Die vielleicht mal groß waren. Und ich muss sagen, bei all diesen vielen, 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 vielen Bands und Künstlern, die ich so kennengelernt habe, die irgendwie mal Ultra-Ambitionen hatten, aus dem allergrößten Teil dieser Bands und Künstler wird nichts.
Ja, also
sie haben den erwünschten Durchbruch nicht.
Ja, genau. Also du zählst aber jetzt nicht die dazu, von denen du die eben genannten, die schon irgendwann mal so einen Durchbruch hatten, aber dann auch wieder weg sind. Oder also du meinst halt wirklich die Leute, die da gar nicht irgendwann mal hinkommen.
Ja, oder wo es verpufft, da hat man dann teilweise sogar irgendwie einen Universal-Deal und bringt ein Album raus, spielt aber eine leere Tour.
Ja, und trotzdem, was ich ja interessant finde daran, dass es halt so einen großen Einfluss dann ja auf die Gestaltung dieser Musik hat. Mhm. Und das sind ja auch die interessante Räume, wenn man so betrachtet, Popkurs oder Bandpool, was du gerade genannt hast, sind ja beides so Räume, wo eigentlich so die Akademie auf den Markt trifft, so eine Schnittstelle so, ne, zwischen Markt und Akademie. Das ist ja anders als im Jazz. So, da wird eigentlich der Markt ausgeklammert, weil es ihn eh nicht gibt. Oder beziehungsweise hin und wieder wird so irgendwie sowas in der Art behauptet, aber konkret wird es da nie. Während beim Popkurs und so und dergleichen ja wirklich ganz konkret wird. Und dann kommen Leute, die es vielleicht auch geschafft haben. Smudo kam bei uns vorbei oder ich glaube, wir sind Helden auch und erzählten dann mal so ein bisschen oder so.
Ja.
Und Das heißt, als Schüler bist du diesen Reizen ja total ausgesetzt. Und das ist das, was ich irgendwie ganz interessant fand, dass du meintest, ja, ab dem zweiten Mal, wo ihr euch da eingelassen habt, dann hat sich auf einmal ja auch die Musik total verändert hat. Weil es ist ja natürlich so, dass du die ganze Zeit dich irgendwie damit konfrontieren musst, ja, was ist denn jetzt das, was der Markt quasi gerade zulässt an musikalischen Inhalten. Und natürlich, der große Traum, das da irgendwie zu schaffen, steht ja immer noch im Vordergrund. Und ich möchte das gar nicht abwertend oder so beschreiben, weil ja. Ich würde auch sagen, dass ich in meiner Indie-Band, die ich immer...
Genau, die immer nicht genannte sage, Indie-Band.
Die nicht genannte Indie-Band, macht euch gerne auf die Suche. Ja. Aber ich würde auch sagen, dass wir von diesen Eindrücken durchaus beeinflusst wurden. Wir haben jetzt nicht Bandpool gemacht, aber trotzdem wahnsinnig viel umgeben waren mit Menschen, die irgendwie genau wussten, warum bestimmte Dinge funktioniert haben. Also ja. Das ist ja dieser Sprech der Musikindustrie immer gewesen. So, ja, das funktioniert wahnsinnig gut, das Thema, weil... Ja. Im Nachhinein lässt sich das natürlich immer super geil analysieren und dann Gesetzmäßigkeiten feststellen. Und an diesen Gesetzmäßigkeiten sollst du dich dann orientieren. Wobei halt nie die Geschichte ja von vorne erzählt wird, so, sondern immer eher so von hinten aufgerollt wird und alle anderen laufen hinterher. So. Und das hat nicht unbedingt Einfluss auf die Musik, der Individualität zuträglich ist. Ne? Ja. Du hast ja auch mal gesagt, unser erstes Album war eigentlich so das stilistisch stärkste, so, weil das total frei noch davon war.
Ja, das geht mir ehrlich gesagt oft so ein bisschen bei so Bands, die so eine etwas kommerziellere Ausrichtung dann einschlagen oder zumindest so den Wunsch nach Mainstream haben. Also es geht mir sowohl bei meiner alten Band, der David Huhn Band, so, dass ich die erste EP am besten finde. Kann aber, wie gesagt, das ist jetzt wirklich Geschmack. Und das geht mir bei deiner Band auch so, dass ich das Gefühl hatte, da gibt's so eine klare Idee von so Folk-Indie-Tronic, die dann irgendwie verwässert wird durch so Einflüsse. Ja, dass man so denkt, wir könnten doch auch wie die Hurts klingen. Das ist doch irgendwie auch ganz geil. Und das ist irgendwie so ein Phänomen dieser Zeit. Ich kann das wirklich nicht für heute anwenden. Ich kann nur so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg erzählen, wie ich das damals wahrgenommen habe. Vor allen Dingen, weil es, glaube ich, auch durch diese immer noch vorhandenen Gatekeeper damals, Radiostationen, bestimmte Formate, in die man reinpassen muss, vielleicht sind es heute Playlisten, ich weiß es nicht, gab es dann doch, wenn man denn mit diesem Mainstream flirtete, irgendwie ein Bedenken, allzu stark abzuweichen.
Ja, also
von einem
Mainstream. Schon, aber man war natürlich auch geprägt von dem ganzen Kram, der dann im Radio lief. Und das, was funktionierte, hast du dir tatsächlich auch angehört und fandst es auch gut. Ich frage mich, ich habe vorgestern gehört, The XX, ich frage mich wirklich, warum ich das gut fand. Aber das war etwas, das lief halt. Und das fand man dann irgendwie cool. Und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass sie überall gespielt haben, man da irgendwie dachte, oh, das ist ja eine interessante Ästhetik. Das ist wirklich keine gute Musik. Hört euch das nicht an. Also das ist wirklich wahnsinnig öde. Und trotzdem, genau, in so einer Zeit ist man dann natürlich wahnsinnig geprägt, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass das dann etwas, was funktionierte. So. Und halt irgendwie so eine gewisse Ästhetik mitbringt, wo du halt irgendwie in der Zeit auch ganz gut andocken konntest, denke ich so. Aber es hat wirklich Zeit nicht gut überdauert. Also es ist sehr schlecht gealtert.
Okay, ich habe es nämlich auch sehr lange nicht gehört.
Ja, viel Spaß.
Und ich hab's in guter Erinnerung.
Ja, ich dachte ich auch. Ich höre mal wieder The XX, das erste Album. Und so, Mann, ist das wirklich nicht, da ist nicht viel los.
Okay, Hot Take. Ja, aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen bitter, dass auch diese Manager mit den spannenden Polohemden, die damals rumliefen, und Produzenten, die hatten ja von sich auch die Idee von dem reproduzierbaren Erfolg, ne? Weil man mal irgendwann etwas gemacht hat, was funktioniert, ist man die prädestinierte Person, um mit einer anderen Band genau diesen Erfolg zu wiederholen. Genau.
Also der Markt spiegelte dir quasi dergleichen und es wurde so auf dich zukommuniziert. Aber genau, Produzenten haben es genauso gemacht. Produzenten haben auch so mit dir geredet, so, weil sie auch diejenigen waren, die vielleicht schon mal irgendetwas irgendwo hinbekommen haben. Und deswegen hatten die natürlich auch großen Einfluss auf so ästhetische Fragen. So,
Ja, und man hatte dann ja auch irgendwie so ein Gefühl von, oh, ich muss dem jetzt vertrauen, ich muss da mal mitgehen, auch wenn mir mein Bauchgefühl vielleicht sagt, das ist vielleicht gar nicht so gut und so. Beziehungsweise, ich muss sagen, ich wusste in dieser Zeit auch gar nicht, was ich selber gut finde, wenn es so um Pop ging.
Nö. Und wir haben sogar ohne Produzenten gearbeitet und waren trotzdem davon beeinflusst. Also wie gesagt, der Markteinfluss war groß genug. Ja, und ich weiß auch nicht genau. Ich denke auch, wir waren bestimmt beeinflusst so von so Themen, wie man so sagt, an denen wir uns irgendwie orientieren konnten, stilistisch so.
Ja.
Wo wir dachten, das ist so Musik, die könnten wir ja auch machen, beziehungsweise es stimmt schon, was du sagst, so diese Blauäugigkeit, die wir beim ersten Album hatten, wo das noch gar nicht so richtig Identifikationsgrundlage im Markt gab, weil man den sowieso noch nicht so richtig in Betracht gezogen hat, ist wahrscheinlich sozusagen die Ästhetik des ersten Albums am eigenständigsten.
Ja. Ja. Ja, genau. Und dann ist euch aber auch genau das passiert, was ich meine. Ihr habt, glaube ich, 3 Alben gemacht. Ja. Jetzt bei keinem großen Label, aber immerhin bei einem Label, was damals irgendwie einen funktionierenden Vertriebsweg hatte und auch ein bisschen Promo und sowas. Und ihr habt, glaube ich, wirklich wahnsinnig unerfolgreiche Touren gespielt, mehrere.
Wahnsinnig unerfolgreiche Touren. Ja, also es gab einen kurzen Moment zum zweiten Album, wo wir aus anderen Gründen so ein bisschen Erfolg verbuchen konnten, wo auch mal irgendwie kurz war, was los war. Aber es war auch sehr, sehr schnell wieder vorbei und vor allem war das nicht flächendeckend in ganz Deutschland, sondern dann, weiß nicht, mal so kleinere, wir haben mal im Lido gespielt oder so und da war ein bisschen was los. Genau, eigentlich waren das wirklich wahnsinnig unerfolgreiche Touren und wir hatten ja trotzdem auch unglaublich viele Chancen. Wir haben unglaublich viel Support gespielt. Mhm. Also wir waren so ein bisschen Musicians-Musician, ja. Weil wir hatten eigentlich die Believer auf unserer Seite. Also wir hatten wirklich, was weiß ich, wer waren da? Hurt, Bosse, Boy, wie heißt noch mal der? Dieser One-Hit-Wonder.
Gotje!
Gotje haben wir auch supported, ja, genau. Didn't have to turn. Wie geht der Sex noch? Ich vergessen.
Ist auf jeden Fall wahnsinnig hoch.
Ja. Schönes Lied. Und noch viel mehr, die mir jetzt nicht einfach Brad Anderson oder was, ich weiß nicht, es war andauernd war Support-Möglichkeit für uns drin. So. Also das heißt, irgendwie sind wir da ganz gut, konnten wir da ganz gut andocken und wir konnten es nicht für uns nutzen, das Publikum, das wir dort bespielt haben, halt auch auf unsere Touren zu bekommen. So. Also es muss irgendwie auch an uns gelegen haben. Irgendwas haben wir da nicht rübergebracht. Und gleichzeitig wird dir erzählt, so, ah, wenn du Bosse-Support machst, so, ey, dann danach läuft's, aber es hat Boy nämlich auch gemacht und danach ist die Karriere richtig losgegangen. Ja. Und so.
Ich finde das so brutal und schmerzhaft im Nachhinein, weil dieser Zustand, eine Band zu haben und auf so eine Art Durchbruch zu hoffen, dass es jetzt endlich läuft. Das ist so ein schrecklicher Zustand. Und das Problem ist ja auch psychologisch, du bekommst ja dann immer wieder erzählt von Leuten aus der Industrie, wie man sagt, hey, das ist total super, was ihr macht. Das ist genau richtig. Das ist der Sound super. Und dann klappt es aber einfach nicht. Das ist ja auch wahnsinnig verstörend. Quasi immer mit diesem Kribbeln ins Bett zu gehen. Es könnte ja irgendwas abgehen.
Ja, ich weiß noch, dass man auch total Angst hatte, dass man eventuell Gelegenheiten verpasst. Also, wie gesagt, uns wurde wirklich viel angeboten, auch an Supports und irgendwann konnte ich mal nicht. Und dann gab es also auch Streit innerhalb der Band darüber, warum ich ihn jetzt da nicht kann und so. Weil man irgendwie die ganze Zeit so auf Acht-Stellung war, da man dachte so, das könnte der Moment sein, das könnte der Tag sein, wo es halt auf einmal Puff macht und so. Also solche Narrative lagen die ganze Zeit im Raum und haben den Druck auch unglaublich verhärtet. Mhm. Ja, zeitgleich, genau, wir sind echt durch die Gegend geeiert, immer die ganzen Support-Shows. Also kann man ja gerne mal drüber reden, was bringen eigentlich Support-Shows? So, aber ich weiß auch, Lucy Rose, teilweise wirklich echt so ganze Touren mit so richtig krediblen Künstlern, Künstlerinnen und so, bis nach Paris gereist und was weiß ich, es ist nicht so gewesen, dass wir das Gefühl hatten, da wäre irgendwas für uns abgefallen. So, und da gibt es ja zeitgleich auch Narrative, so die gesagt haben, ja, es ist eigentlich ganz egal, was du da für Musik präsentierst, wenn du halt so eine gewisse Masse einfach bespielen kannst, dann bleibt da schon was hängen. Und das ist aber wirklich eine Erfahrung, die wir nicht gemacht haben. Ich kann sagen, gut, vielleicht wart ihr einfach scheiße. Vielleicht habt ihr einfach scheiße Musik gemacht oder habt da irgendwas nicht rüberbringen können und so. Kann ja sein, aber es ist ja dann trotzdem interessant, dass man diese ganze diese Chancen bekommen hat. Also irgendjemand wird da dran geglaubt haben, so. Und ich erinnere es auch als unglaublichen Stress, die ganze Zeit in diesem Spagat zu bestehen, auf der einen Seite irgendwie jemand mitzubekommen, ja, läuft nicht so richtig und auf der anderen Seite immer Leute um einen herum zu haben, die sagen, ja, das und das müsste man vielleicht nochmal machen und das und die finden euch übrigens cool, da könnte man das und das irgendwie zusammen machen und so. War nicht gesund.
Mach doch mal bei Balcony TV mit.
Haben wir auch.
Auch. Weil ich glaube, es gibt auch irgendeine Band, die ist viral gegangen durch Balcony TV. Das war so ein Format, wo auf so einem Balkon auf der Reeperbahn so Bands gespielt haben. Ja, ich glaube, das ganze Thema Support-Bands ist so ein bisschen mühsam, weil ich glaube, es gibt Bands, die passen ultra gut zu dem Publikum von einer anderen Band.
Ja.
Und dann kann das ein Perfect Match sein und man kann da wirklich Publikum einsammeln.
Ja, ja, da gab es ja wirklich bei uns Perfect Matches und es hat trotzdem nicht geklappt.
Ja, vielleicht seid ihr auch keine Band gewesen, die sich besonders gut über Support transportiert. Ich habe zum Glück in meinem Leben nicht so viel Support gespielt mit Bands. Mhm. Also schon ab und an. Ich mach mal hier ein Geständnis. Ich hasse Support spielen.
Ja.
Ich finde das absolut beschiss. Also muss ich ehrlich sagen, ich hasse das, mich mit einer Band auf eine Bühne zu stellen und quasi nicht für das Publikum zu spielen, das wegen uns gekommen ist, sondern als so eine Art Einheizer zu funktionieren. Mhm. Ich finde das eine super unangenehme Situation.
Unwürdig, meinst du? Oder?
Es macht mir irgendwie keinen Spaß. Ich möchte gerne spielen vor einem Publikum, was für die Band kommt, mit der ich da spiele.
Ja, man hat auch so ein bisschen immer das Gefühl, keiner hat so richtig Bock drauf.
Ja.
Ne? Also das Publikum ist nicht deinetwegen da. Du bist ja auch nur da, weil du irgendwie, du bist ja auch in so einer Position, so von wegen, ja, vielleicht kann man hier was abgreifen. Oft ist es auch so, dass halt Bands, die Hauptacts auch irgendwie gestresst sind von der Situation. Dann muss irgendwie noch ein extra Backstage klar gemacht werden oder.
Ja, oder man sitzt da mit im Backstage, genau.
Ja, genau. Im besten Fall sind es Freunde, man versteht sich gut so. Aber auch dann ist es irgendwie so, man ist nicht aus den gleichen Gründen da. Ja. Also ich würde auch sagen, auch dann ist es immer so ein bisschen spannungsgeladen. Ja.
Also das Gute ist der späte Aufbau und der frühe Feierabend, weil man spielt vor der Hauptband und baut nach der Hauptband auf. Da geht aber schon der nächste stresslos. Man ist ja meistens, baut man sich irgendwie vor die Hauptband auf und so, und weil die auch natürlich nicht so viel umbauen können, wird dann irgendwie, werden da so Pedalboards vorne weggeschoben und dann muss man sich da aber doch irgendwie so ein bisschen beengt hinstellen, also so Bühne auf der Bühne, ist auch für beide Seiten nervig. Ja.
Wir haben auch Supports gespielt, da haben wir die Band, die Hauptband eigentlich nicht getroffen. Also Mika-Support. Mika habe ich zum Beispiel nie kennengelernt, aber haben wir zwei, dreimal
Support gespielt. Ja, das ist aber auch manchmal so. Also das kenne ich auch von Supports von die Hüsse Eisenbahn, dass manchmal, wenn man so getrennte Backstage-Räume hat und die kommen teilweise erst an, wenn man selber gerade Soundcheck macht und dann machen die Soundcheck, während man isst, gehen aber schon auf die Bühne, weil man irgendwie noch nicht rechtzeitig wieder das. Ich habe auch schon Hüsse Eisenbahn-Support-Bands nicht getroffen. Und nicht unbedingt aus bösem Willen, sondern weil sich die Tageszeiten und die Räumlichkeiten so komisch gegenläufig überschnitten haben.
Und fühlst du dich dann dreckig danach?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich mache mal hier noch eine Confession. Ich freue mich natürlich immer über nette Support-Bands, wenn man mit denen sabbeln kann und sowas. Ich finde, ehrlich gesagt, es gibt einen Teil von mir, jetzt wird's ultra asozial. Es gibt einen Teil von mir, der findet es auch nervig, selber in der Hauptband zu spielen, und es gibt einen Support. Weil das heißt, du musst früher im Club sein, du musst früher mit dem Soundcheck fertig sein und du gehst später auf die Bühne. Eigentlich durch die Supportband verlängert sich der Tag.
Der Arbeitstag.
Und was möchte man? Was möchte man?
Vielleicht Feierabend.
Feierabend machen wir irgendwann. Genau. Also ja, es gibt vielleicht gute Argumente gegen Support. Wenn man viel mit Supportbands unterwegs war und dann spielt man plötzlich mal eine Einzelshow ohne Support, denkt man wieder, ach guck mal, wie locker der Zeitplan ist.
Ja.
Genau, ich glaube, es gibt Fälle, da passt das wie die Faust aufs Auge. Und ich glaube, es gibt auch so Künstler, die können das total gut. Das sind super Einheizer oder sowas.
Ja.
Oft aber auch nicht.
Also muss man ja sich selber jetzt mal überlegen, wie oft ist man auf ein Konzert gegangen und hat gedacht, so, Konzert war nicht so gut, aber Support war mega.
Gibt's, glaube ich, manchmal. Ich kann mich jetzt selber
gibt's bestimmt. Mir fällt jetzt nichts. Gibt's bestimmt, aber ist natürlich eher selten. Es gibt ja auch so ein bisschen immer die Vermutung, also der Support hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich auf die gleiche Weise professionell zu positionieren wie der Hauptact. Das heißt, es ist nie so gut ausgeleuchtet. Mhm. Es gibt sogar die Theorie, dass es nicht so laut sein darf wie der Hauptact.
Ja.
Also, gibt's auch so Verschwörungstheorien, dass so der Mischer angehalten wird, dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht lauter rüberkommt oder so, damit es sozusagen eine Rampe gibt in der dynamischen Gestaltung des Abends. Ich meine, das auch schon beobachtet zu haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, so, keine Ahnung. Aber ja, es ist immer irgendwie so eine undankbare Situation. Ich glaube, jeder Act, der das mal gemacht hat, muss sich hinterher die Frage stellen, ja, also, was hat mir das jetzt hier eigentlich gebracht? So.
Ja.
Also, man kann es dann vielleicht am Merch, wenn man irgendwie gut Merch dann verkauft, so kann man dann irgendwie sagen, okay, alles klar, muss ja was passiert sein. Und das ist tatsächlich auch so teilweise gewesen, das war gut. So. Also Mika, weiß ich noch, wir hatten damals nur CDs und ich glaube T-Shirts oder so. Es ging alles super weg. So.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass das irgendwie dann bei den nächsten Konzerten sich irgendwie verbucht hätte in Tickets.
Ja.
So war es dann auch nicht. Sondern wir hatten dann die CD zu Hause so, und sind dann nicht zum Konzert gegangen. Ja. Oder Hertz. Es ging alle richtig gut weg. Merch war super. Und trotzdem, ja, musste ja die Frage stellen, hat wahrscheinlich auch nicht so richtig gebracht.
Ich glaube, es gibt Bands, für die bringt's was, aber ich weiß nicht, wir haben mit der Eisenbahn, wir haben mal für Element of Crime Support gespielt. Ich glaube, ich habe auch nur zwei Shows. Und wir haben mal ein paar Shows Support gespielt für An My Kanterreit, als die schon so auf einer ganz guten Hallengröße waren. Und es gab dann immer mal wieder so Situationen, wo man auf Leute getroffen ist, die gesagt haben, wir haben euch da und da gesehen.
Ja.
Also die Idee vom Support ist ja, man sammelt seine Fans unterwegs ein. Ne?
Mhm.
Ich glaube zum Beispiel, wenn man so textlastigen Deutsch-Indie-Pop macht, ist so ein Support-Slot bei Element of Crime zum Beispiel super. Weil da sind Leute aus allen Generationen, kaufkräftig, musikinteressiert. Da kann man, glaube ich, wirklich Publikum einsammeln. Ich habe zum Beispiel gehört von Leuten, die Support gespielt haben für die Ärzte.
Ja.
Da kannst du dich vor das Publikum bestellen und dann heißt es so, wir wollen die Ärzte sehen, wir wollen die Ärzte sehen.
Oder so. Es gibt, da hat keiner Bock drauf. Und die haben ja mehrere Support-Bands. Ich war mal bei den Ärzten, da waren, glaube ich, 3 Support-Bands.
Ja, aber das ist, glaube ich, manchmal so. Auch, glaube ich, Wir sind Helden, habe ich auch so Geschichten gehört.
Wir wollen die Helden sehen.
Ja, keine Ahnung. Ansonsten, hier mit besagter David Huhn Band haben wir mal Support gespielt. Völlig gaga in Travemünde in so einer Kurmuschel für Kim Frank, der damals ein Solo, sein Soloalbum Hellblau hatte.
Ja, ja.
Zu Kim Frank gab es dann auch Verbindung mit deiner ominösen Band. Wir streuen hier so ein bisschen Rätsel.
Ja, ja, Kim Frank habe ich kennengelernt. Netter Typ, der hat dann ja auch ein Buch geschrieben und dann hat er uns eingeladen, da zu seiner Book Release auch aufzuspielen.
Ja.
Genau, der hat auch mal ein Video von uns gedreht und so. Liebe Grüße, Kim.
Wir spielten dann Support für Kim Frank in dieser Kurmuschel und wir aber als Band und vor uns wiederum aber noch Aki Bosse, alleine mit der Gitarre. Und ich weiß noch, dass der da, ich glaube, den kannte keiner, das war wahrscheinlich 2005 oder so, den kannte keiner in Paris damals. Der hat aber auch einen riesen Rabatz da gemacht. Ich weiß, ich war schwer beeindruckt von Aki Bosses Performance.
Ja.
Ja, und der ist heute ein Star.
Ja.
Keine Ahnung, ja, also wie gesagt, es ist, woran hat es gelegen, fragt man immer.
Ja.
Manchmal ist es der Support, mal nicht, keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß nur nicht, wenn wir jetzt bei diesem, da waren wir ja vorhin bei diesen verkauften Träumen, also von diesen, also bei diesen Träumen, die einem so verkauft wurden aus der Industrie. Ich weiß noch, wie hippelig da Leute waren, weil sie jetzt irgendwie eine Support-Tour für Mia werden spielen und dann ist trotzdem nichts passiert. Dann haben sie wieder eine leere Clubshow gespielt. Also es gibt diesen Automatismus nicht.
Solche Bands lassen sich das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, ob es für Mia zutrifft, aber ich habe das gehört, dass solche Bands sich das ja zeitlang auch haben bezahlen lassen von den Support-Acts, ne?
Ja, von den Labels wahrscheinlich. Kann ich auch verstehen.
Naja, du bietest denen das Publikum an und kassierst dafür eine Gage. Also wir haben das sowas nie gemacht, aber es gab's zu der Zeit, gab's das so, ja. Also da muss die Band halt sozusagen an die Hauptact eine Gage zahlen dafür, dass sie das Publikum bespielen dürfen.
Also wir haben mit der Eisenbahn eigentlich unseren Support-Bands immer Geld gezahlt. Also
jetzt ja, so würde ich auch sagen, das wäre so das normale Verhältnis, was man da eigentlich
nicht
haben
besonders
sollte.
Viel, aber so, dass zumindest da so ein bisschen Transportkosten in Teilen gedeckt werden können. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel das ist oder das hat sich auch verändert über die Jahre. Es geht ja nur vor allen Dingen darum, dieses Gefühl zu verarbeiten aus dieser Zeit, dass man damals oft den Eindruck hätte, es gäbe einen Automatismus. Wenn wir jetzt das und das machen als Nachwuchskünstler, dann passiert das und das.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass die Gruppe, die war gleichzeitig mit uns beim Bandpool Pailomat.
Ja.
Die hatten damals, das war so ein Pop-Rock-Trio, auch super flippige Musiker, super Performance irgendwie und auch irgendwie catchy Songs. Wirklich, die hatten Support gespielt für Tokyo Hotel. Die damals auch in riesen Hallen spielten und so. Die waren beim Bundesvision Song Contest und so. Also diese ganzen Nachwuchschancen, die es damals gab, sind aus den Popstars geworden? Nee. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, ehrlich gesagt, von diesen Bands, die damals, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber zu der so sich überschnitten mit meinen Bandpool, Zeiten, da ist, glaube ich, aus keiner Band irgendwie nennenswert was geworden. Aber uns wurde natürlich immer gesagt, Revolver, die haben auch Bandpool gemacht.
Ja, 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 genau. Also das eine Beispiel, es wird immer hochgehalten und die vielen, vielen, vielen anderen, die werden natürlich nicht erwähnt, wie auch.
Ja, das nennt sich dann Anecdotal Evidence, nennt sich das. Ja. Also eine Band, die bei uns im Bandpool war, die nannten sich damals noch die Hesslers, die nennt sich ja heute The Intersphere. Ich glaube, die gibt es noch. Das ist irgendwie so eine Band, die hat so einen wirklich sehr gut gespielten so Alternative Prog-Rock gemacht.
Ja.
Und war sehr beeindruckend live. Da habe ich das Gefühl, die haben irgendwie so eine konstante Karriere gemacht, auf so einem Level so ein bisschen so eine Special Interest Musik zu machen. Aber das war bei denen irgendwie, war von Anfang an das, glaube ich, klar, dass das nicht so, dass die nicht so in den Super Mainstream wollten. Aber sonst fällt mir da nichts ein. Vielleicht vergesse ich da auch jemand.
Ja, wie gesagt, also diese Räume, sage ich jetzt mal, sind darauf angelegt, dass da Leute hinkommen, die irgendwie Bock auf den Markt haben. Also, oder? Deswegen, da lässt man sich dementsprechend ausbilden. Wenn du dem kritisch gegenüberstehst, dann gehst du ja nicht zum Popkurs, dann gehst du ja nicht zum Bandpool. Dann denkst du, dann mache ich irgendwie selber und ich werde den Leuten schon beibringen, was sie gut finden, nämlich meine Musik. Also solche Leute gibt's ja auch.
Ja.
Und manchmal haben die recht und manchmal auch nicht. Aber ja, diese Geschichten kann man hin und wieder auch hören. So von mir, ich habe mir nie was sagen lassen und so.
Ja.
Und ja, da gibt's auch solche und solche Geschichten von, also entweder Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichten. Ja. So. Aber genau, es sind halt ein bestimmter Typ, der auch halt quasi offen ist gegenüber quasi diesen Beratungsinstitutionen.
So. Ja, ich glaube, man wird auch so ein bisschen zu dem, was wen man so trifft. Weißt du?
Absolut. Ich habe ja gesagt, also Popkurs, als ich den gemacht habe damals, mir war das erstmal gar nicht so klar. Ich habe das dann da gelernt, dass das hier stattfindet.
Ja.
Aber ich damals gab es ja schon noch den Zweig Jazzmusik da.
Ja.
Ich wollte einfach da Leute treffen, mit denen ich irgendwie Jazz spielen kann.
Ja.
So. Und dachte, ja gut, wenn man auch noch irgendwas anderes machen kann, dann mache ich das auch noch. Aber was ich da halt erst gelernt habe, ist halt diese Fixiertheit auf den Markt und dieses Schielen von, da die und die machen das und das, vielleicht können wir uns so orientieren, aber auf Deutsch.
Ja, ja.
So, halt solche Konzepte, die dann da entworfen wurden. Und das ist mir da erst irgendwie klar geworden, so dass das halt so ein Vibe ist, den ja, es natürlich irgendwie gibt. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, man gerät da irgendwie so rein.
Ja,
also
da rein ist auch ganz schnell eingenommen davon.
Ja.
Ne? Man fängt ja irgendwann selber auch so an zu sprechen.
Ja.
Also das habe ich auch an mir beobachtet, dass ja, man irgendwann selber so Gesetzmäßigkeiten ausmacht und darüber redet, warum bestimmte Themen funktionieren.
Ja. Und so. Ich glaube, ich habe bei mir auch das Gefühl, ich hatte so wenig Ahnung damals, wo es lang geht für mich und auch so wenig eine eigene Idee von Ästhetik oder sowas. Oder war da auf jeden Fall so unentschieden und beeinflussbar, dass das, glaube ich, auch einfach dann immer sehr viel damit zu tun hatte, wen man wann traf.
Ja.
Dass einen das dann irgendwie in eine bestimmte Richtung gebracht hat. Und das gilt ja auch dann für Bands. Dann kennt der eine kennt den und dann da und dann, ja, keine Ahnung, nimmt man da auf und macht dies und das. Ja, genau, wir haben uns das gefragt, gibt es die noch? Wo sind die vollgekoksten Manager, die sagen, ich bringe euch groß raus?
Ja, ja, das wäre irgendwie ganz schön,
ja,
wenn die jetzt langsam sich mal wieder aus ihren Löchern trauen. So, ihr wart lange genug, habt ihr euch jetzt nicht zeigen können, weil genau, es gibt dieses Vocal Consulting Management, das irgendwie viel auf Gefühle achtet. Aber wir vermissen euch.
Ja.
Irgendwie kommt gerne zurück, ballert euch einen rein, gebt kurze aus und so. Es ist immer wieder Zeit für einen Schnitzel, würde ich auch sagen.
Genau, es gibt auch so einen völlig unangebrachten Realismus so im Managementberuf, dass man auch immer so, das muss man auch alles skalieren und so. Und ja, das ist muss auch, also das so eine Vernunft ist da eingekehrt, die ich völlig unangebracht finde. Ich möchte wieder den Größenwahn zurück.
Ja, absolut.
Genau. Ich glaube, das Problem ist, das ging damals schon los. Also der Grund, warum wir alles selber machen müssen, jetzt mittlerweile mit Social Media und so, das ging nämlich damals beim Bandpool schon los. Ich kann mich da an so ein Coaching erinnern. Da sollten wir uns irgendwie auf so einen Stuhl setzen und dann gab es irgendwie so eine Beratung und er sagte, ja, und was wollt ihr so erreichen mit eurer Musik und so? Und dann stand sie auf und ging so im Raum rum. Und man musste dann immer so seinen Hals verdrehen, um der sprechenden Person zu folgen. Auf dem Stuhl, weißt du, sich immer so.
Ja.
Und dann sagte sie, okay, das ist die Lektion. Seht ihr, was passiert ist? Wenn ihr euch nicht bewegt, dann bewegt sich nichts in eurer Karriere.
Ja.
Verstehst du den Trick?
Ja. Ja, ja.
Man muss flexibel sein im Business. Ganz anders Helmut Kohl. Der ja, da gibt es ja dieses legendäre Video auf YouTube, wo er dann fragt, machen Sie hier Fernsehaufnahmen? Dann bringen Sie mir bitte einen anderen Stuhl. Ich sehe aus wie ein Kind. Hans Dittrich, lass dir auch einen anderen Stuhl geben.
Entsetzlicher Stuhl.
Entsetzlicher Stuhl. Das, so könnte man es nämlich auch machen. Wenn ich das nächste Mal irgendwo eingeladen bin bei einem Manager und mich in so eine Ikea-Couch aus dem Smallland setzen muss, dann sage ich einfach, machen Sie hier Fernsehaufnahmen.
Ja, also viel auch so ungefragtes Consulting gab es früher ja auch schon. Also, dass halt Leute, die irgendwie aus der Schauspielerei zum Beispiel sich da auskennen und so, die ja mal was irgendwie über Bühnenpräsenz erzählen und so.
Ja.
Und dann irgendwie so Beispiele vortragen, wie zum Beispiel, also wenn ich mich jetzt hier wegdrehe und so, es gibt halt zwei verschiedene Art und Weisen, trotzdem noch mit dir zu kommunizieren. Ja. Das ist also eine Frage der Körperhaltung.
Ja.
Es gibt die eine Art und Weise, die dir sozusagen signalisiert, dass du nicht weiter aufmerksam sein musst. Und es gibt die andere Art und Weise, die halt neugierig wird und trotzdem wissen will, was ist mit diesen Menschen? So. Und da hat er das so vorgemacht und so in so einer Bar. Es war so peinlich, also es war so unangenehm auch so. Da schwingt auch so ein bisschen mit, das ist nämlich der Grund, warum ihr nicht so richtig erfolgreich seid, weil ihr diesen Trick nicht drauf habt.
Ja. So, genau. Ja, das ist aber auch so eine Erinnerung an meine 20er. Es gibt wirklich kaum etwas so Unangenehmeres im Nachtleben wie Schauspielstudenten. Das sind wirklich die letzten Menschen. Wirklich schrecklich. Ja, wirklich schrecklich. Schrecklicher Schlagmensch. Irgendwann, die fangen sich dann immer wieder im Laufe ihres Lebens und so, aber das ist wirklich sehr kritischer Geisteszustand.
Ja, Können ja halt viel erzählen über die Bühne. Ja. Und über Sprache natürlich auch. Also ich habe gerade im Interview mit Campino, der war da bei Jan Müller, der hat doch gesagt, er lässt immer seine Texte von Birgit Minichmayr nochmal abchecken. So, weil die ja sich so gut auskennt mit Sprache als Schauspielerin.
Birgit Minichmayr, kenne ich gar nicht.
Ja, so gute Theaterschauspieler, aber hat auch alle anderen gespielt oder so.
Ja, ja, doch, ich weiß, genau. Gerade gegoogelt. Ja, höre ich mir an, Campino. Der weiß natürlich, wie es geht. Der hat aber auch gute Schritte drauf. Es gibt diesen Campino-Schritt, wo er sich quasi mit dem Knie auf die Monitorbox stellt.
Ja.
Dann quasi das rechte Bein ist mit dem Fuß angewinkelt, mit dem angewinkelten Knie. Nicht gestreckt, sondern gebeugtes Knie auf der Monitorbox. Das andere Bein wird komplett nach hinten durchgestreckt. Kannst du dir vorstellen? Also wie so eine Katze, die sich so lang macht, nur quasi zwischen den beiden Beinen. Und dann wird das Mikrofon auf dem Stativ quasi parallel zum Körper so angeschrägt. Und dann wird gesungen. Das ist diese Campinos-Streckung, die für mich legendär ist.
Die ist nur von ihm?
Die kenne ich in der Ausführung nur von Campino.
Ja, okay. Er ist bald vorbei, sich davon live zu überzeugen. Ich glaube, eine Tour gibt es jetzt noch und dann ist Schluss.
Ja.
Wir wünschen alles Gute für den Ruhestand.
Alles Gute für den Ruhestand.
Aber er wird ja wahrscheinlich weiter irgendwelche Gedichte schreiben und so. Wolfgang hat doch gesagt, sobald Campino ein Gedicht vorliest, produziert Aspekte gleich 3 Sondersendungen.
Gut.
Den Status wird ja aufrechterhalten, das stimmt.
Ja, also ich habe da wirklich nur Liebe, wer so tolle Gymnastikübungen in seine Bühnenshow einbaut, da sehe ich aber auch eigentlich fitnessmäßig kein Problem im hohen Alter. Mick Jagger macht's vor. Mick Jagger hatte ein Problem mit seiner Gruppe, die Rolling Stones, in den 60er Jahren. Davon können heutige Bands nur träumen, von dem Level an Management. Alan Klein, der Manager der Rolling Stones in den 60er Jahren, der hat die Stones ja komplett abgerippt. Der hat einen Vertrag mit den Stones ausgehandelt, der dafür sorgte, dass die dann irgendwie auf 20 Jahre oder so länger eigentlich die Rechte für ihre frühen Aufnahmen verloren hatten und dann Alan Klein durch die weiterverkauft und irgendwelche anderen Labels dann immer so Stones Compilations veröffentlichen konnten. Ewig lang.
Ja, krass.
Und
das wird den Hosen nicht passieren.
Ja, Alan Klein ist aber auch der Typ, man sieht den auch in dieser Peter Jackson Beatles-Doku. Der hat dann ja gegen Ende der Beatles, hat er sich dann ja auch an John Lennon rangewanzt und gesagt, hey, mit Apple, das läuft nicht. Ich mache euch den Laden frisch. Ja. Und ich glaube, alle anderen Beatles, bis auf Paul McCartney, ließen sich von Alan Klein vertreten. Nur Paul McCartney mal wieder hat die Beatles gerettet, weil Paul wollte nämlich eigentlich seinen Schwiegervater, den Vater von seiner Freundin Linda, Frau Linda, als Beatles-Manager einsetzen oder Geschäftsführer von Apple. Und das sorgte halt dafür, dass Alan Klein dann nicht den kompletten Einfluss bekam, sonst hätte der vielleicht auch die Beatles abgerippt. Aber das ist eine Folge kokste Manager-Power, die wünsche ich mir zurück, diese Alan Klein-Energy. Einfach also mal wirklich, so eine Band nach Strich und Faden verarschen.
Solche Stories würde man echt mal gerne wieder hören. Ja. Ich hatte es ja vorhin angedeutet mit so einem Manager, der nach Südamerika irgendwie ausgewandert ist, weil er irgendwie auf einmal riesengroße Geldsummen nicht auszahlen wollte, sondern lieber einbehalten wollte und so und dachte, das kann ich am besten vielleicht durchsetzen, wenn ich nicht vor Ort bin.
Ja.
Ja, also, dass sich das vielleicht am besten regeln lässt, dass man das Geld behält, wenn man vielleicht nicht in Deutschland ist, so, wo man irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten offiziellen irgendwie erlegen ist und so. Das ist halt so eine Energy, das hatten wir noch so entfernt miterlebt, so, dass solche Geschichten machten die Runde. So, das ist wirklich etwas, man wünscht es sich manchmal zurück. Heutzutage ist das an der Front so ein bisschen langweilig geworden. Ja.
Also, kontroverse Meinung. Wir wünschen uns
kriminelle Manager.
Ja. Was machen wir jetzt noch zu dem Thema?
Also ich würde sagen, ganz weg ist es halt auch nicht. Also die Träume sind nach wie vor, bestehen sie. Und es gibt nach wie vor ja auch Leute, die meinen, das System gehackt zu haben. Wir finden sie auf TikTok oder Instagram, die dann halt immer so, ist mittlerweile so KI-generierte Videos. Ich hatte gerade Maurice eins geschickt, ne? Liebe Grüße, weil da auf einmal tauchte so ein KI-Video auf TikTok auf, das mir erzählte von so einem Typen, der meinte, ja, hier, er hat rausgefunden, wie man zu geilen vielen Streams kommt und Staatsakt und 2 andere Labels, deren Namen ich vergessen habe, würden es vormachen und redet dann so ein bisschen, aber sagt auch nichts Konkretes und ich glaube, man soll da so reingesogen werden, sodass man dem folgt und irgendwann wird dir angeboten, halt vielleicht irgendwie so ein Consulting, was du halt für Geld irgendwie kaufst oder so, ne? Und also da merkt man schon, also dieses Verkaufen von Träumen ist immer noch präsent, es hat sich so ein bisschen verlagert und die Gatekeeper haben sich auch so ein bisschen verschoben und so. Aber also irgendwie scheint es immer noch wahnsinnig attraktiv zu sein, Popstar zu werden. Ist ja auch geil. Also Popstar müsste man sein. Das sind ja die einzigen, vor allem die riesengroßen Popstars sind ja die einzigen, denen es wirklich gut geht.
Ja.
Die Mittelschicht verschwendet und von den Newcomern brauchen wir gar nicht reden. Also deswegen eigentlich, ich träume auch immer noch heimlich davon. Deswegen sehe ich ja auch diese TikTok-Videos und denke, ja, vielleicht nicht schlecht.
Popstar-Beste.
Ja, das ist eigentlich das Geilste. Ja. Ja. Ich würde noch mal kurz nachtragen, weil sich hat sich jemand gemeldet zum Thema Sunny Rollins noch mal, der ja vor einigen Folgen bei uns Thema war. Moritz, liebe Grüße, vielen Dank für eine kleine Story, die er jetzt zum Besten gibt. Und zwar hätte er Florian Weber getroffen, der ist auch Jazz-Pianist, ich glaube, er hatte bei ihm Unterricht. Und der hat Moritz darauf aufmerksam gemacht, dass ja Paul Blais Solo in All the Things auf dem genannten Album Sonny Meets Hawk durchaus mega hip ist.
Ja.
Also, du meinst ja, dieses Album ist nicht zu verstehen. Ich bin da nicht ganz einer Meinung.
Ja.
Es ist merkwürdig, aber es ist nicht schlecht, finde ich. Also, aber es ist weird, ja. Genau. Und dann gibt es halt auf einmal, ich glaube, das zweite Track ist All the Things You Are und Paul Blais spielt ultra hippes Zeug, so. Und das wäre Florian Weber durchaus aufgefallen, weil das ist irgendwie von 62.
Ja.
Für diese Zeit ultra modern. Konzeptionell seiner Zeit deutlich voraus. Und daraufhin wurde Paul Blais auch oft, vor allem im europäischen Ausland, in der Akademie, also in so Clinics und Gastdozenturen, die er dann irgendwie gegeben hat, oft auf dieses Solo angesprochen. Und er behauptete wohl stets, das käme einfach aus ihm heraus. Es gibt da kein Konzept. Man kann es halt oder man kann es nicht. Also ich kann da jetzt nichts zu sagen, außer dass ich es halt mega geil gespielt habe. So.
Ja.
Und Florian Weber hätte wohl mal in Berkeley, er hat in Berkeley studiert, eine Stunde gehabt beim Meister. Und das aus ihm dann herausgepresst, dass es da durchaus Konzepte gibt, aber er diese den Europäern nicht verraten wollte, damit diese nicht lernten, so hip zu spielen wie die Amerikaner.
Ja? Ja. Also du weißt
also
es
das
nicht.
War seine offene Antwort. So. Okay. Also jetzt alles aus dritter Hand, so, aber genau. Aber das fand ich ganz interessant, weil es da so ein Vorbehalte gegen die europäische Akademie irgendwie gab und man irgendwie dachte so, wir müssen irgendwie noch unsere eigene hippe Kultur irgendwie bewahren und irgendwie dürfen da nicht zu viel verraten. Und ich erinnerte mich dann daran, dass es diesen Vorwurf tatsächlich auch in der Amsterdamer Studentenschaft gegenüber den Lehrern oft gab, dass man irgendwie das Gefühl hatte oder die oft das Gefühl hatten, so die sagen einem nicht alles. So bestimmte Voicings werden hier nicht verraten.
Illegale Akkorde, hat Wolf Kerschek das immer genannt bei uns.
Bestimmte Sachen sagen die mir nicht so. Die wollen nicht, dass ich so gut spiele wie die oder dass ich das rausbekomme, was das Geheimnis ist und so. Das steckt da ja so ein bisschen drin, so dass so Informationen zurückgehalten werden.
Ja, ich vergesse leider immer wieder diesen Namen. Es gibt doch auch so irgendeinen Trompeter aus dem Bereich New Orleans Jazz, der quasi nicht aufgenommen werden wollte.
Ja.
Damit die Leute nicht seine Licks stehlen. Und ich weiß nicht, ob er oder ein anderer Trompeter wiederum mit einem Handtuch über der Hand spielt, damit die Leute nicht sehen, welche Griffe er da greift.
Ja, das ist auch gut.
Ja, ich finde das durchaus legitim, mal wieder so ein bisschen Geheimnisse. Einfach zu sagen, verrate ich einfach nicht.
Nö.
Ja, aber diese Platte Sunny Meets Hawk, ich weiß es wirklich nicht. Also du schicktest mir einen Link von einer alten Bekannten von dir, die irgendwie zum Tod von Sonny Rollins im Social Media postete, hey, dieses Album fände sie so toll, das hätte ihr Lehrer ihr gezeigt und sie mag es. Because it's so awkward.
Ja, liebe Grüße.
Dann wiederum habe ich aber einen Podcast gehört, die haben sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich finde, die haben das auch irgendwie leider ein bisschen besser gemacht als wir. Andererseits sind wir vielleicht da trotzdem auch Inspiration, weil das Rolling Stone Magazine, also das deutsche Rolling Stone, hat einen Podcast, Rolling Stone Weekly heißt der. Schöne Grüße. Ja. Und die reden aber in letzter Zeit erstaunlich oft über Jazz.
Ist es so?
Ja, die haben jetzt schon irgendwie über neulich haben sie über Miles Davis eine Folge gemacht.
Ich krieg gleich Podcast-Paranoia. Ich denke gleich, die hören doch den LK.
Ja, und jetzt haben sie über Sonny Rollins geredet, wo ich so denke, gibt es da so eine dezente Öffnung auch dem Jazz gegenüber? Ja. Ist beim Rolling Stone alles über Bob Dylan und Bruce Springsteen gesagt? Und jetzt kommt der Jazz. Ich begrüße das sehr, liebe Kollegen.
Ja, wir begrüßen das sehr. Aber ich habe natürlich gleich, das ist unser Einfluss. Kann nur unser Einfluss sein. Neulich habe ich Podcast-UFO gehört.
Ja.
Da sagte Florentin Will, der deutsche Jonah Hill, sagte LK Rap.
Ja.
Und dann denke ich so, ey, Moment mal, LK Rap, das kann doch sein, weil LK vor das Nomen zu setzen, das ist doch, Das ist doch eigentlich ungewöhnlich.
Ja.
Eigentlich heißt es doch der Rap-LK. So, das kann doch nur sein, weil LK Jazz und so. Der hört doch bestimmt unseren Podcast.
Ja, ja. Das kann, also schöne Grüße an Rolling Stone Weekly. Nur da sagte der eine der beiden Redakteure, er findet dieses Album Sunny Meets Hawk, das ist ja auch eine der tollsten Aufnahmen und so. Und ich habe da nochmal reingehört, Felix, was ist los mit dir? Auch All the Things You Are gehört. Und es ist auch fürchterlich intoniertes Getröte von Coleman Hawkins da.
Aber das ist doch schon geil, wie Coleman Hawkins Yesterday spielt. Er deutet das Thema so an, aber es ist trotzdem so klar, also irgendwie so eine Mischung aus konkret und abstrakt, also mir hat das gut gefallen.
Es gibt manchmal so Sachen im Leben, da sagen dann alle, ey, du musst unbedingt Better Call Saul gucken, das ist das Beste. Und dann guckt man das und dann denkt man so, was ist denn das hier? Ich check das.
Ja, oder wie XX hören.
Ja, es ist, und so geht's mir mit diesem Album. Ich warte immer noch auf jemand, der mir ein glühendes Plädoyer für diese Platte hält, damit ich dann sage, stimmt, so habe ich es noch nie gehört mit diesen Ohren. Jetzt finde ich es auch richtig genial.
Also das Solo von Paul Bley auf All the Things ist tatsächlich zu empfehlen. Also es ist wirklich erstaunlich.
Daraufhin werde ich es nochmal anhören. Es sind allerdings 9 Minuten 34 und da muss man sich erstmal durch 6 Minuten Gaga hören.
Kannst ja skippen. Es geht ja heutzutage geht das schnell, kannst ein bisschen vorspulen.
Super wäre natürlich Next Level Jazz, die KI und Jazz könnten kollaborieren. Es gibt doch jetzt diese automatisch generierten Kapitelmarken.
Ja,
stimmt. Wenn es dann so jetzt im
Streaming. Genau, Klaviersolo.
Ja, wenn es so, Kapitelzeichen bei Jazzaufnahmen gäbe, wer welches Solo wann.
Ja, das ist super. Ja. Und dann, genau, das, und dann Querverweise auch, wen das beeinflusst hat, und dann könnte man hier das Solo nochmal dazu gegenhören und gucken, ob da sind die Licks nicht ähnlich und so. Das wäre auch nicht schlecht.
Ey, wenn ich Start-Upper wäre, ne? Wenn ich Jazz-Start-Upper wäre, würde ich da jetzt eine eigene Plattform machen mit Jazz-Bookmarks, automatisch generierte.
Da gehen die Lauscherchen unter den Impros aber auf gerade, ne? Ja. Da werden die Konzepte gleich hier in den Notizen festgehalten. Ja.
Absolut geniale Idee. Wo waren wir? Was hattest du nachgetragen, wo wir dann hier gelandet sind?
Ja, genau.
Ach so, also die Paul Bley. Okay. Sollen wir mal das bei einer knackigen Folge belassen?
Ja, ich würde auch sagen.
Genau, heute haben wir ein bisschen, ging es mal ein bisschen um Management und die Popstar-Träume der Nuller.
Wir müssen natürlich aber noch mal als Supporter der Woche Martin würdigen, ne? Vielen Dank.
Martin, Supporter der Woche, sehr, sehr gut. Wie ihr Supporter der Woche werden könnt, verrate ich euch gleich. Ich möchte noch nachtragen. Ich habe ja ein Talent, wenn ich mir diesen Podcast selber anhöre, auch einer meiner größten Stärken ist, dass ich einfach Sachen mit einer Überzeugung und Souveränität äußere, die dann gar nicht stimmen und keiner hinterfragt sie. Du kennst das gut, du leidest da bei Zeiten drunter, dass ich einfach so ein Talent habe, die Sachen so rauszuhauen und man denkt, ja, ist das wird schon stimmen, was Felix sagt. Ich habe aber jetzt nochmal nachgeforscht. Ich habe, glaube ich, behauptet, dass Berghain sei ein altes Umspannwerk. Das Berghain ist natürlich ein altes Heizkraftwerk. Und kein Umspannwerk. So, und ich habe behauptet, We Will Rock You ist vielleicht schon aus den 80ern. Ich war mir selber nicht so sicher bei der Aufnahme. Ich habe nachgeguckt, 1977.
Okay.
So viel dazu.
Gefühlte 80er.
Gefühlte 80er. Dann möchte ich euch aber noch darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Nämlich bei den beiden Spendenplattformen. Bitte eine Spende, eine kleine Spende.
Ja, Martin macht's vor.
Genau, buymeacoffee.com/lkjazz oder ko-fi.com/lkjazz. Da könnt ihr mit verschiedenen digitalen Zahlungsmitteln zahlen. Bargeld erstmal nicht. Wir haben eine Playlist für euch.
Wir würden auch Briefumschläge eigentlich akzeptieren.
Ja.
Wäre eigentlich auch cool, weil wir wünschen uns ja die alten Zeiten zurück. Was das angeht, auch so große Berge an oder Koffer an Bargeld.
Koffer voller Geld, genau. Wir nehmen auch Tafelsilber oder solche Sachen. Genau. Gerne immer ran damit.
Oh ja, ich lese auch gerade, das wollte ich endlich mal droppen hier im Podcast, weil ich lese Dostojewski, habe ich auf Kreta angefangen. Das ist das Geilste, dass du als einen Podcast hast, um zu erzählen zu können, dass du auf Kreta Dostojewski liest. In der Spieler geht es auch um diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, Geld zu verspielen und was man noch alles einlösen kann. Und da gibt es auch verschiedenste Begriffe von Währungen. Und die ganze Zeit geht es um diese ganzen Möglichkeiten, die man irgendwie hat. Papierchen von irgendwelche Wertpapiere und so. Also sehr zu empfehlen, dieses Buch. Es ist gar nicht so hochkulturell, wie es klingt. Es ist wahnsinnig leicht zu lesen. Es ist echt so eine Lektüre für nebenbei eigentlich.
Sehr gut. Da habt ihr gleich noch einen Buchtipp mit dabei. Playliste sonst dazu hören, könnte man die LK-Playliste, während man den Spieler liest von Dostojewski.
Ja, wir sollten vielleicht auch darauf hinweisen, dass halt sowohl die Links für Spenden als auch die Playlist natürlich in den Shownotes sind.
Shownotes ist dieser kleine Text, den ihr dann mit dazu bekommt. Playlist bisher nur bei Spotify und auch lange nicht mehr im Archiv bearbeitet worden. Immer busy, keine Zeit gerade, aber kommt wieder die Zeit. Ja. Ich möchte euch hinweisen auf Konzerte. Warum spielt Lambert Live-Konzerte und warum darf ich mitspielen bei vielen Gelegenheiten? Weil es ein neues Album gibt, erschienen am 8.5. Es heißt I Am Not Lambert, stimmt nicht. Aber der Titel ist schmissig. Es gibt Konzerte in Deutschland dieses Jahr. Ich habe sie jetzt mal alphabetisch sortiert. Darmstadt, Dornbirn, Dortmund, Freiburg, Hannover, Jena, Köln, Leipzig, Lindau, München, Nürnberg. Die höchste Eisenbahn spielt auch alphabetisch sortiert dieses Jahr noch in Berlin, Böblingen, Darmstadt, Hamburg, Kaiserslautern, Kassel, Köln, Leipzig, Rostock, Schleswig. Um mal alte Muster zu durchbrechen.
Geil, in Schleswig.
Ja, beim Norden-Festival. Auch schon wieder geil. So viel dazu. Und dann können wir euch nur ermutigen,
Tickets zu kaufen. Das sollte man wirklich nochmal sagen. Also ihr müsst wir sagen das jetzt hier nicht zum Spaß, sondern es liegt wirklich, damit ihr jetzt einfach denkt, ja, so, jetzt ist eigentlich immer Zeit, die Jungs auch mal live zu sehen, mal gucken, was sie drauf haben. Können die wirklich so gut spielen oder können die nur gut sabbeln? Nein, wir können wahnsinnig gut spielen. Und es lohnt sich jetzt auch mal ein Ticket zu holen. Und zwar jetzt sofort und nicht irgendwie erst eine Woche vorher, so wie sämtliche Veranstalter schon wieder komplett nervös geworden sind.
Ja, ist wirklich,
so,
ja.
Ja, sondern jetzt sofort geht ihr ins Internet und das kann man ja wohl mal planen. Es gibt ja mittlerweile diese Kalender auf jedem Computer, kann man ja einfach das eintragen. So.
Ja.
Und dann hat man an dem Tag halt keinen Ergotherapie oder so, sondern legt sich das dann halt anders. Also das kann man schon machen und das sollte man auch.
Ja, ja.
Bist du jetzt wieder dagegen oder was?
Ach, das sprengt den Rahmen, habe ich ja neu schon gesagt. Ich wollte nur gerade sagen, ja, und dann fällt's doch wieder aus. Da wird's wieder verschoben. Nee, man kennt's. Nicht.
Hier wird nichts mehr verschoben.
Und ihr erspart den Veranstaltern den sogenannten Herzkasper. Jetzt ging's vielleicht die letzten Jahre sehr viel um mentale Gesundheit. Jetzt geht's mal um körperliche Gesundheit, nämlich.
Ja, wir müssen uns auch um die Veranstalter kümmern. Ja, wir haben viel über unsere Gebrechen und unsere Leiden geredet in diesem Podcast. Jetzt kümmern wir uns auch mal um andere.
Ja.
Das heißt, zu Zeiten, von denen wir gerade berichtet haben, da waren ja die Veranstalter die Ruhe weg.
Ja.
Ne? Das waren die relaxesten Leute überhaupt. Mittlerweile ist es anders. Ja. Die stehen alle kurz vorm Herzstillstand und weil alles teuer geworden, Kosten, die Stars, Technik, alles kostet wahnsinnig viel Geld und so. Und damit sie überhaupt das noch leisten können und so, brauchen sie diese Planungssicherheit.
Ja.
Das hat nichts mit uns zu tun.
Nee.
Also wir profitieren da nur nebenbei von. Aber es ist wirklich einfach, diesen Menschen tut ihr einfach was gesundheitlich Gutes.
Ja, wirklich. Also genau, es geht jetzt nämlich auch wieder um körperliche Gesundheit. Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie. Schmeiß mal mit ein paar Begriffen um mich, wo ich gar nicht genau weiß,
was das ist. Die sind auch alle älter geworden. Die sind auch alle älter geworden. Es gibt gar keine jungen Veranstaltungen.
Neue Hüfte muss ran und so.
Ja. Genau.
Und dann heißt es nämlich nicht wie früher, das querfinanzieren wir mit einer schönen Schlager-Schaumparty am Wochenende.
Ja, oder mit Gildo Horn oder so.
Ja, aber die Jay-Zs, die gehen nicht mehr feiern am Wochenende. Die spielen jetzt Minecraft. Deswegen ist das Party-Business liegt brach, ihr müsst zu den Konzerten kommen. Leider, leider, leider. Wir haben die Regeln nicht gemacht. Es tut uns leid.
Ja.
Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, dann sage ich mal Ciao mit V, alterierte Grüße.
Jetzt komme ich gerade richtig rein. Wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Ich hab noch Bock, ich habe noch Feuer.
Ja,
ich habe keine Schemen mehr.
Schreib dir auf und wir machen es nächste. Dann unterfütterst du das, pack das Feuer in ein kleines Gefäß. So geht es den Impros auch zu Hause. Dieser Podcast darf nie enden. Noch ein Chorus. Nein, siehst du es, das Ende des Podcasts da vorne. Wir werden reingesaugt. Siehst du das Licht? Siehst du es?
Einmal Hand und hoch.